Laktatdusche, der etwas andere Sportpodcast von und mit Lukas. Präsentiert wird das Ganze von der LVM-Versicherungsagentur Daimer und Kelling. Moin moin, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Laktatdusche. Ich bin im Berliner Raum gelandet. Wir sprechen heute wieder über Triathlon und ich habe Marcel Obersteller mit dabei. Moin Marcel.
Hallo Lukas, hallo liebe Hörer und Hörerinnen.
Ja, wir haben uns die Woche ganz spontan verabredet für eine neue Folge und kurz zu dir, du bist eigentlich ein Triathlon-Urgestein. Im Vorgespräch haben wir eigentlich schon gut klar gemacht, was wir eigentlich wollen, dass wir eine gute Meinung haben und dass wir heute mal so ein bisschen darüber sprechen, wie sieht es momentan in der Triathlon-Szene aus, wie war es früher und was sind eigentlich so ein bisschen die Probleme, die uns früher oder später auf die Füße fallen werden. Ich freue mich und ich hoffe, ihr werdet auch viel Spaß dabei haben beim Zuhören und ich würde mal sagen, wir steigen direkt ein. Sag mal, Marcel, wie lange hast du denn schon mit der Triathlon-Szene zu tun?
Also meinen ersten Triathlon habe ich gemacht 1994, würde ich mal schätzen. Vielleicht sogar 93. Bin ich 93 ein Duathlon und 94 ein Triathlon. In Berlin. Es war noch damals ein Schüler-Duathlon und ein Schüler-Triathlon. Und ich habe lustigerweise Skilanglauf gemacht, was ja für den Berliner Raum nicht so bekannt ist. Und mein damaliger Skilanglauf-Trainer hat gesagt, Mensch Marcel, die ganzen Skifahrer, also Skilangläufer, die machen im Sommer immer Triathlon, weil das die gleiche Muskulatur ist wie beim Skifahren. Also du hast beim Stockeinsatz den Trizeps und die Schulter, das hast du beim Schwimmen und die Beinarbeit ist wie beim Laufen und die machen das immer so für den sommerlichen Ausgleich. Probier das doch mal. Und dann habe ich das gemacht beim Schüler-Triathlon und danach bin ich zu meinem Skilanglauf-Trainer gegangen und habe gesagt, du, ich mache jetzt Triathlon und als Ausgleich mache ich im Winter dann Skilanglauf. Ja, da bin ich hängen geblieben. Und ich fand das super. Ja. Man muss dazu sagen, ich hatte das Glück, ich bin in einem relativ großen Verein gelandet, damals BSV Friesen in Berlin, mit einer wahnsinnig großen Triathlon-Abteilung, die zusammengelegt wurde mit den Spitzenschwimmern des Vereins. Also BSV Friesen war oder ist ja eigentlich ein reiner Schwimmverein in Berlin. Und dadurch hatten wir damals schon, ich glaube, 7 Schwimmzeiten in der Woche, was ja für einen Triathlon-Verein sehr, sehr viel war. Und dadurch haben wir uns alle sehr, sehr oft gesehen. Also weil es klar war, wenn du 7 Schwimmzeiten hast, bist du auf jeden Fall 4-mal die Woche anwesend. Und dadurch hast du halt alle Leute sehr oft gesehen und es war halt eher so eine sportliche Familie, würde ich mal sagen. Ja, du hattest die Großen, zu denen du aufgeschaut hast. Also wir hatten damals schon Sascha Krause, der mehrmals auf Hawaii war, der in Rot irgendwie Fünfter und Achter wurde. Wir hatten Alex Mügge, der auch in Rot Sechster wurde. Daniel Simon, der damals die Formel-1-Serie gemacht hat in Australien. Ist der für den Nationalkader in der Formel-1-Serie gestartet. Das waren alles so für mich als kleiner Junge die Legenden, ja, zu die man aufgeschaut hat. Und das war super. Dadurch hatten wir auch sehr, sehr viele Jugendliche und waren ein Top-Verein.
Nicht schlecht. Also das ist auf jeden Fall mal, ich sage mal, ein krasser Cut, also vom Wintersport zum Sommersport sozusagen. Und auch sozusagen, dass du dann das hingelotst, so mach das mal, probier das mal als Ausgleich und dann kommst mit der Reaktion raus, okay, ich tausche das jetzt einmal komplett durch. Ist natürlich dann, ich sag mal, für deinen Langlauftrainer wahrscheinlich sehr ärgerlich gewesen, aber
ja, der hat es mit Humor genommen. Der hat dann ein Jahr später wurde das letzte Loipengerät in Berlin verkauft. Das war damals in der Buga, hatten die ein Loipengerät, womit man im Winter hätte dann eine Loipe legen können. Und dann, ich hatte dann noch jahrelang Kontakt mit dem und der hat gesagt, du, die haben jetzt hier das letzte Loipengerät verkauft. Wir stampfen Skilanglauf in Berlin ein.
Alles richtig gemacht.
Ja, das war schon cool. Ja,
Ja,
und
aber
es
es
war
auch.
natürlich damals, waren die Triathlons ja, das waren ja so Wald- und Wiesenwettkämpfe, die halt immer Vereine haben die haben die sozusagen ins Leben gerufen und da haben irgendwie alle aus dem Verein mitgeholfen, dass so ein Ding auf die Beine gestellt werden kann. Und dann ist man auch mal in die falsche Richtung gefahren, weil irgendwie ein Lotse noch nicht da war und es hat man sich vielleicht im Wald verlaufen, weil es nicht richtig abgesperrt war, aber das war alles nicht schlimm. Wir sind mit geliehenen Fahrrädern gefahren und haben uns in der Wechselzone noch neue Sachen angezogen. Und da ging es halt eher um das Erlebnis, ja. Natürlich wollte man schnell sein oder schneller als das Mal davor sein, aber häufig war es auch so, dass man einfach dieses Event gefeiert hat, ja, mit den ganzen Leuten. Ja, was man heute, finde ich, wenn man jetzt auf diese Diskussion eingehen möchte, nicht mehr so wirklich erlebt. Also so einen richtigen Volkstriathlon ist schwer. Ja? Durch diese Materialschlacht, die es ja gibt, hast du halt auch beim Volkstriathlon dann schon die Carbonräder stehen und nicht mehr, ich sag mal, die geliehenen Deutsche Bahnräder mit Körbchen vorne dran, die man eine Stunde später wieder abgeben musste, weil das Zeitlimit abläuft. Das finde ich, hast du nicht mehr. Und das war echt, echt lustig damals. Also, wir haben das gut gefeiert. Ja, aber es hat seine Zeit und Triathlon ist nach wie vor toll. Also ich liebe den Sport immer noch, auch wenn ich ihn selber jetzt nicht mehr wettkampfmäßig betreibe, aber ich bin da immer noch gerne vor Ort und ich helfe immer noch gerne bei lokalen Veranstaltungen und finde die Atmosphäre immer noch toll. Aber man muss dazu sagen, der Triathlet oder die Triathletin, die Personen, die das betreiben, finde ich, die haben sich ein bisschen geändert. Ja, es sind nicht mehr die gleichen, ich will jetzt nicht sagen Charaktere, aber es sind nicht mehr so die gleichen, ja, wie kann man das sagen, ohne da jemanden was Böses zu wollen, aber es sind ein anderer Typ von Mensch, würde ich sagen.
Ja, so wie du das gerade beschrieben hast, so habe ich das ganz früher auch immer erzählt bekommen, ne? Sozusagen Triathlon, der Verein, der richtet die Veranstaltung aus für alle anderen, die im Einzugsgebiet wohnen, damit die halt dann Triathlon machen können. Und 3, 4 Wochen später ist dann sozusagen der andere Verein dran, ne? Der dann sozusagen seine Leute abordnet, dass da irgendwo für die Sicherheit auf der Radstrecke beim Schwimmen und so weiter geachtet wird. Und dann können halt die anderen Vereine eine dran teilnehmen. So, das ist so das. So habe ich Triathlon mal wahrgenommen. So wurde mir das immer erzählt. So funktioniert das. Wenn wir da jetzt gucken, dann hast du jetzt den Triathlon-Verein, der möchte halt den Wettkampf ausrichten und sucht Helfer und findet keine, weil alle irgendwo selbst starten wollen, weil sie, ich sag mal, Wettkampf geil sind, was ja eigentlich gar nicht verkehrt ist, aber man muss da halt, glaube ich, irgendwo so ein bisschen Prioritäten setzen, wenn man diesen Sport und auch die Wettkämpfe erhalten möchte, ne? Weil es ist halt ein Wettkampf, wo du nicht starten kannst, weil du halt Helfer bist für deinen Verein, weil du für deinen Vereinswettkampf da was tust, weil es ist ja letzten Endes auch schön, wenn du als Verein in der Stadt sagen kannst, hier, guck mal, wir haben den Triathlon, den gibt es schon seit so und so vielen Jahren. Ist ja eigentlich schade, wenn solche Veranstaltungen wegbrechen, weil du keine Helfer mehr findest, ne? Also wenn wir jetzt mal gucken, bei uns in Mecklenburg sind jetzt letztes Jahr, glaube ich, 3 Veranstaltungen gewesen, die waren jetzt zum letzten Mal da. Das liegt einmal, weil sich einfach keiner findet für die Orga, weil es keine Helfer gibt. Und dann ist, glaube ich, auch einer, weil sie sozusagen, weil die Vereine sich untereinander bekriegen, was die Termine angeht, ne? Die haben auf dem gleichen Termin und dann musst du dir überlegen, zu welchem Termin oder zu welchem Wettkampf gehst du am gleichen Termin. So, ne? Geht halt einfach nicht. Das sind so die Probleme, was, glaube ich, den Sport mittlerweile sehr belastet. Und eigentlich wollen sie alle nur Ironman machen oder irgendwie Challenge-Wettkämpfe, was ja eigentlich auch völlig absurd ist, meiner Meinung nach, weil völlig überteuert für, kriegst nichts raus, so richtig, ne?
Ja, naja, genau. Also, aber ich glaube, man könnte daraus jetzt einen Scherz machen, aber es ist natürlich einfacher, sich ein M-Dot auf die Wade zu tätowieren, als irgendwie Langdistanz, ja. Also da braucht man schon ein bisschen mehr Tinte. Aber ich gebe dir vollkommen recht, der Mythos Ironman und Ironman Hawaii, aber das wäre, glaube ich, nochmal ein extra Thema, wenn wir nachher noch Zeit haben. Ich glaube, wenn man dieses Fass jetzt mal aufmachen möchte, dass Ironman sich also dass das Ding ausstirbt, ja. Wenn wir wirklich so gebildete Triathleten haben, oder wie sie selber immer sagen, ja, dass es ja so ein elitärer Sport geworden ist, und ja, und wenn die mal wirklich eins und eins zusammenzählen und was Ironman mit uns Startern und mit uns als Kunden macht in den letzten Jahren, gerade in Corona, würde ich sagen, ey, wacht doch mal auf. Das kann man doch nicht weiter unterstützen. Also ganz ehrlich, ich verdiene damit mein Geld. Ja, ich bin Trainer und natürlich verdiene ich Geld, weil meine Athleten und Athletinnen Träume haben und irgendwo hin möchten und einen bestimmten Wettkampf machen wollen. Aber ganz ehrlich, ich sage immer, es muss nicht Ironman sein. Warum? Kostet nur Geld, ihr kriegt euer Geld nicht zurück. Ja, ich hab einen Athleten, der ist in Corona, hatte der sich qualifiziert für Hawaii, musste da 1.100 Euro auf den Tisch legen und hat aber entschieden, das Jahr später als Profi zu starten. So, da schreibt man dann Ironman an, mit einem Anwalt, und sagt, naja, passt mal auf, ihr verschiebt es zwar in den Februar, aber ich darf da nicht starten, weil da bin ich schon Profi. Ja, antwortet Ironman, ja, Pech. Also ja, aber ich habe mich doch schon qualifiziert und ich habe doch schon 1.100 Euro bezahlt. Ja, tut uns leid. Ja, kriege ich da mein Geld zurück? Nein. Okay, aber ich darf ja nicht starten. Und als Profi dürfte er mich nicht starten lassen. Ja, stimmt. Ja, was machen wir da? Na, mit Anwalt und dann irgendwann, ja, du darfst bei einem Ironman noch starten. Dieses Jahr. Also 2020, wo es ja schon Corona. Und dann rausgefunden, okay, es sind noch 5 Wettkämpfe auf dieses Jahr. 3 davon irgendwo im wildesten Amerika, wo man als Berliner nicht hin möchte, aus finanziellen Gründen. Und dann waren halt noch 2 europäische Wettkämpfe auf. Klagenfurt wurde dann verlegt in den September und noch irgendwie was anderes. Und da sagt er, ja gut, dann starte ich in Klagenfurt. Da schreiben die zurück, nee, das geht nicht, weil der ist noch offen. Da könnte man sich ja noch regulär anmelden. Sie können Ihnen nur einen Wettkampf anbieten, der schon geschlossen ist, wo die Teilnehmerzahl schon voll ist. Wo ich sage, es ist euer Ernst. Also jetzt habt ihr hier einen Athleten, der sich schon qualifiziert hat, der hat sozusagen schon einmal in die Ironman-Kasse eingezahlt. Ja, und im Endeffekt kostet ein Ironman, der nicht Hawaii ist, nur 650. Und wo bleiben jetzt die anderen 550 Euro? Da sagen die, ja, das ist dann halt Pech. Und nur so eine Dinge. Und egal, wen du fragst, alle haben sie in der Corona-Zeit Stress mit Ironman gehabt. Ja, und wenn man dann die lokalen Veranstalter nimmt, die dann Verständnis haben, sagen, okay, gut, pass auf, wir zahlen dir sofort das Geld zurück, gar kein Problem. Die gehen fast bankrott daran. Ironman ist ein Unternehmen, was für zig Millionen verkauft wurde an der Börse oder wo auch immer, wo ich dann sage, ey, wach doch mal auf, das kann doch nicht unser Spirit sein, das kann doch nicht, wir können doch nicht unsere lokalen Vereine sterben lassen, ja, und die dann noch ausnehmen und sagen, naja, jetzt hat hier aber XY der Wettkampf, der hat mir ja sofort anstandslos zurückgezahlt, so dass sie auch noch stolz darauf sind. Ich hatte in dem Jahr 3 Wettkämpfe gemeldet, dann kam Corona, ich habe sofort die Vereine angeschrieben und gesagt, ey, ihr habt schon alles organisiert, behaltet bitte dieses Geld. Ich will auch keinen Startplatz für nächstes Jahr. Behaltet das Geld. Es sind irgendwie 50 oder 60 Euro für so einen Verein, aber es ist überlebenswichtig. Aber Ironman, ja, habe ich 150 Euro und alle sagen, ja, Pech gehabt.
Ja, was jetzt dazu kommt, ist ja sozusagen, sag mal, du bereitest dich jetzt über x Wochen auf ein 70-3 in, weiß ich, Klagenfurt oder Zell am See vor. Und lässt ja dafür sozusagen auch die lokalen Wettkämpfe sausen, weil du musst dich ja vorbereiten, du musst irgendwo deinen Trainingsplan absolvieren. Und das ist ja dann auch das, wo du sozusagen dem lokalen Verein einfach Schaden zufügst. Aber der größte GAU war ja dann auch letztes Jahr, ne, mit dem 70-3 in Dresden. Also irgendwie 3 Tage vor der Angst, keiner weiß was, und dann kommt da diese bitterböse Absage. Und da war ja auch.
Ja, und dann schicken sie halt den lokalen Veranstalter. Den lassen sie ins Messer laufen, ja. Der muss dann zur Presse und muss da sagen, hey, tut uns leid. So, das ist aber nur der Ausrichter, also nur der sozusagen gesagt hat in Dresden, ich würde das machen mit meinem Verein. Das ist ja der Veranstalter. So, und Iron Man sagt ja nur, na, pass auf, wir würden dir den Namen Iron Man geben, du zahlst aber 150 Euro pro Starter erstmal Lizenzgebühren. So, also kannst du nicht mehr 90 Euro nehmen, Startgeld, sondern du musst jetzt 250 Euro nehmen. Aber davon gehen erstmal 200 Euro oder Summe X, ja, erstmal an Iron Man ab. Aber dafür kriegst du den Namen. So, und dann, wenn es nicht läuft, wenn die sagen, pass mal auf, du hast keine 1500 Starter, das ist Pflicht, du musst 1500 Starter garantieren, hast du nicht, dann nehmen wir die Ironman wieder weg. Der lokale Veranstalter, warte mal, ey, ich darf das jetzt unter eurem Namen nicht ausrichten? Nö, zack. Und dann springt da einer über die Klinge und das ist dem völlig egal. Ja, weil es halt ein Riesenkonzern ist. Und da sage ich immer, hey, ganz ehrlich, wach doch mal auf, das können wir doch nicht dulden. Und auch mit Hawaii. Also ganz ehrlich, alle 2 Jahre Hawaii und dann mal die Frauen, mal die Männer. Ich meine, Triathlon ist so eine kleine Familie und da ist doch klar, dass in fast allen Bereichen hast du Triathlon-Familien. Also da qualifiziert sich auch mal die Frau und der Mann oder der Partner und die Partnerin. Oder so, wo ich sage, wie? Und dann muss die eine nach Nizza und der andere muss nach Hawaii und andersrum. Und es wird sowieso so sein. Die werden es jetzt noch einmal drehen und dann werden diese sowieso mit dem nächsten Ding um die Ecke kommen und sagen, nö, ja, ab jetzt wandert die Weltmeisterschaft immer von Ort zu Ort. Für die macht das auch Sinn. Also wenn natürlich Abu Dhabi zahlt und sagt, ey, wir zahlen euch jetzt 20 Millionen für die Austragung der Weltmeisterschaft, dann würde ich als Ironman wahrscheinlich auch sagen, okay, gut, dann kriegt ihr die. Warum nach Hawaii? Die jetzt Ironman managen, die haben doch mit dem Mythos Hawaii, mit der Entstehungsgeschichte, mit dem eigentlichen, warum wir das gerne dort machen wollen, haben die doch gar nichts am Hut. Die machen doch wahrscheinlich noch nicht mal Triathlon, die das da managen. Sondern für die ist das eine Firma, die sie managen. Und wenn das nicht klappt und Ironman den Bach runtergeht, dann sagen die, na gut, dann mache ich jetzt CEO bei Mercedes oder ich mache CEO bei Siemens oder so. Das ist für die das Gleiche. Ob das jetzt ein Unternehmen ist oder nicht.
Es hat ja auch dieses Image sozusagen kaputt gemacht. Ne? Also ich sag mal, wenn ich jetzt den Leuten, die ich kenne auf der Straße, erzähle, ja, ich mache jetzt hier Triathlon, dann kommt immer erst die Frage, ja, machst du hier auch Ironman? Und wenn du dann sagst, ja, auch das, aber sag doch bitte Mitteldistanz oder Langdistanz oder sonst was, weil Ironman ist halt der Veranstalter dahinter, der dahinter steckt, der Konzern. Und das ist so das, es wird halt damit assoziiert und du bist halt sozusagen, weiß ich, wenn du jetzt in Glücksburg startest, du wirst halt deutscher Meister auf der Langdistanz, das hat einfach für niemanden so einen Stellenwert, ne? Das ist einfach verdammt schade und ich glaube, da das ist, wo man langfristig wieder hin muss, dass sozusagen nicht auf den Namen geguckt wird, wo startest du, sondern dass einfach die Leistung zählt, ne? Es ist ja egal, machst du jetzt in Rot 9 Stunden, machst du in Glücksburg 9 Stunden oder machst du 8 Stunden 59 auf Hawaii? Ist halt überall die krasse Leistung dahinter, so ein.
Ja, wobei man auch fairerweise dazu sagen muss, dass die Verbände, die haben ja gar nicht auf Langdistanz gesetzt. Die haben ja damals gesagt, passt mal auf, wir machen jetzt Triathlon olympisch und olympisch machen wir die Kurzdistanz. Zack. Was Langdistanz ist, ist eigentlich egal. Es gibt keinen Kader für die Langdistanz, es gibt keine Weltmeisterschaft. Okay, da haben sie gesagt, ja, wir machen hier so eine ITU oder ETU-Weltmeisterschaft, aber eigentlich war. Ich meine, wir waren damals im erweiterten Nationalkader, die Langstreckler, und das bedeutete, wir dürfen alle Trainingslager der Kurzstreckler mitmachen, müssen es aber selber bezahlen, ja, aber wir dürfen da mitmachen. Das hat natürlich kein Langstreckler gemacht. Was sollte er mit den Kurzstrecklern auf Mallorca da trainieren? Die machen ja ganz anderes Training. Und dann die einzigen, die auf Langdistanz gesetzt haben, war damals Ironman. Und da haben die sich, oder Challenge, ja, und damit haben die sich dann halt den Namen gemacht. Ja, hätte der Verband von Anfang an das auch so gepusht wie die Kurzstrecke oder die olympische Distanz, die ja, muss man ja ehrlicherweise sagen, viel telegener ist und viel spektakulärer, wenn die da Windschatten fahren und dann die 10 Kilometer mittlerweile da in 39 Minuten rennen, in 30 Minuten rennen. Ja, dann ist es natürlich viel spektakulärer und gebe ich ja auch recht, hätte ich wahrscheinlich genauso gemacht. Aber im Gegenzug, den Ursprungstriathlon, ja, so wie er mal anfing, fallen zu lassen und zu sagen, machen wir nicht mehr. Ich glaube, das war auch, also ich sage jetzt mal bewusst auch ein Fehler.
Ja, du brauchst halt sozusagen die breite Masse, ne? Also es ist ja sozusagen der Breitensport, der diese Familie trägt, der das Ganze finanziert, weil ich sag mal, der Breitensportler, der zahlt halt seinen Vereinsbeitrag und ein Teil von diesem Vereinsbeitrag, der wird dann sozusagen den Kaderathleten auch irgendwo mit Zuschuss oder der Verein hat Abgaben an den Verband und darüber werden dann die Elite-Leute gefördert. Also ist es eigentlich der größte Unfug, den du machen kannst, dass du sozusagen alles tust, dass irgendwo dieser Breitensportgedanke verloren geht oder der Anreiz, ne? Also, weil wenn du jetzt auch mal guckst, die jungen Kader, die unten da in Saarbrücken ist es, sind und sitzen, die müssen teilweise zusehen, wie sie über die Runden kommen, müssen gucken, dass sie da einen Rad rankriegen oder sonst was, weil kein Geld da ist, weil es einfach mit der Förderung teilweise echt schlecht aussieht. Und dann guckst du irgendwo Dresden in die Wechselzone und dann ist da der dicke Arzt, der hat den neuesten Neo, das neueste Rad, läuft da mit seinem Alpha-Fleiß und dann guckst du nachher auf der Endzeit 6,5 Stunden so, ne? Das ist halt.
Ja, okay, gut, aber es hat es ja schon immer. Es hat es ja schon immer. Ja, also ich bin auch damals mein erster Wettkampf in Amerika 2001. Da bin ich hin mit ganz normalem Fahrradmaterial. Und auf der Messe in Amerika hat Zipp damals die neue Scheibe vorgestellt. Damals für unglaubliche, ich würde mal sagen, 1500 Euro, was sich kein Mensch leisten konnte. Plus Kassette, plus Mantel und so weiter, ist man da fast mit 2000 Euro dann von der Messe gegangen. Und einen Tag später stand das Ding komplett in der Wechselzone. Komplett. An allen Rädern, wo ich dachte, was ist los? Also haben die sich einfach gekauft und sofort rangeschraubt. Und dann hatte Flight damals den neuen Carbon-Kevlar-Sattel rausgebracht. Der erste Sattel unter 100 Gramm für 350 Euro. Und alle hatten diesen Sattel drauf. Wo ich auch dachte, geht's noch? Aber so ist halt der Sport und es ist ja auch okay. Ich meine, es ist, so eine Wechselzone ist halt wie eine Tuningmesse. Und es ist wie VW-Treffen am Wörthersee. Und es ist auch völlig legitim und ich verstehe das total, dass die Leute sagen, ja, das ist mein Hobby. Und ich investiere darin und ich finde es toll, dass auf diesem Rahmen mein Name steht und dass die Scheibe die tollste Scheibe der Welt ist. Ob ich jetzt einen dicken Bauch habe oder überhaupt Fahrrad fahren kann, ist dem völlig egal. Die VW-Treffen am Wörthersee, da können auch nicht alle Auto fahren. Aber die haben halt einen Motor dabei, mit dem man wahrscheinlich über einen Nürburgring heizen könnte. So, und der ist dann wahrscheinlich auch noch verchromt und die Motorhaube ist vergoldet oder so. Kann ich alles verstehen. Was ich nicht verstehe, ist, weil du sagtest, die Kaderathleten in Saarbrücken wissen nicht, wo sie ein Rad herkriegen. Ich verstehe nicht, dass wir das als Verband nicht reglementieren. Weil ich habe wahnsinnig ein Problem damit, dass heute nicht mehr die talentierten Jugendlichen erfolgreich werden oder irgendwann mal im Weltcup starten, sondern dass wir nur noch talentierte Sportler haben mit Geld. Also, ja, also ich habe zwei Sportler, die sind beide gleich talentiert. Und der eine hat nun mal das Glück, dass die Eltern irgendwie wohlhabend sind und der andere nicht. Jetzt musst du aber als Jugendlicher im Europacup Punkte machen, damit du für den Weltcup zugelassen wirst. So. Jetzt hast du natürlich als Berliner oder als Deutscher die Möglichkeit, wenn du kein Geld hast, naja, überall, wo ich mit Auto hinkomme oder mit Zug. So, also das sind dann so europäische Rennen oder in Polen hast du dann Europacup. Naja, da fahren alle hin. Wenn du da unter den Top 10 kommst, dann kriegst du halt irgendwie 2 Punkte für den Weltcup. Okay, gut, du brauchst, ich glaube, mindestens 100 Punkte, damit du whatever, ist egal. Aber machst du in Tunesien einen Europacup mit, was dann auch zufällig noch ein Kontinentalcup ist, dann gibt es für die Top 10 nicht 2 Punkte, sondern 20 Punkte. Und jetzt sagt natürlich der Wohlhabende, naja, ich schicke meinen Sohn lieber dahin, weil dann macht er 20 Punkte und der nicht so viel Geld hat, na, der muss halt nach Polen. So, und dann sage ich als Europäer, naja, der Winter ist hier echt schlimm, dann schicke ich mal mein Kind, was ja völlig okay ist, ja, ich will das überhaupt nicht bewerten, aber dann schicke ich den ganzen Winter nach Amerika oder nach Club La Santa oder wo auch immer. Dann kann er das ganze Jahr trainieren, kann immer Radfahren, kann immer laufen, ist alles schön. Und der nicht so viel Geld hat, na, der muss halt den Winter hier auf der Rolle verbringen. Da ist doch klar, dass wir nicht mehr das Talent fördern, sondern dass wir einfach sagen, okay, wer ist talentiert und wer hat Geld? Und damit habe ich ein bisschen ein Problem, weil wir könnten das reglementieren. Wir könnten einfach sagen, ey, passt mal auf, die Räder dürfen maximal 2000 Euro kosten oder die müssen mindestens 10 Kilo wiegen oder ihr dürft keine gewachsten Ketten nehmen oder kein Keramik oder was auch immer. Also wir könnten das irgendwie ein bisschen gerechter machen. Warum machen wir nicht? Aber in der Jugend sagen wir, ja, nee, Übersetzung. Ja, wir regeln es über die Übersetzung. Wo ich sage, okay, aber.
Ja, ich weiß ja nicht, inwieweit man das im Triathlon regeln könnte, dass der Verband sozusagen für seine Kader das Material zur Verfügung stellt. Dann hätten nachher alle das Gleiche. Ich meine, im Radsport geht es ja auch auf der Bahn, ne? Da haben halt alle dieses FES-Rad. Klar hast du dann, der eine hat halt das 2021er Modell, der andere das 19er Modell und der andere das 20er oder so, dann sogar noch
Ja, aber
älter.
dafür bräuchtest du ja Geld. Der Verband hat doch kein Geld.
Ja, für sowas nicht.
Nee, also der hat
So,
doch
ja.
für alles andere. Also ihr könnt mich da gerne korrigieren, aber
Naja,
ich
aber
glaube
wäre
nicht,
ja.
dass die Verbände, also egal welchen Verband du nimmst, welcher Verband hat denn Geld?
Fußball.
Also ja. Ja.
nee,
Ja.
aber
Also
wäre
das ist
ja.
ja, es ist ja, ich meine, wo fängt man an? Das ist natürlich so, wie du sagst, selbst der Verein, in einem Verein ist es so, der Breitensport bezahlt den Spitzensport mit. Du hast in jedem Verein irgendwie so fünf gute Leute, wo du sagst, ey, die könnten in der Regionalliga starten oder die könnten in der zweiten Bundesliga starten. Oh, die kostet aber Geld. Eine Saison, zweite Liga, mal bist du mit 10.000 Euro dabei. Wer bezahlt es? Naja, wir zahlen ja alle Mitgliedsbeitrag. Aber doch nicht die 10, die dort starten. Also wenn die einen Mitgliedsbeitrag von 150 Euro im Jahr haben, ja, dann haben wir 1.500 Euro. Damit können die nicht in der zweiten Liga starten. Aber wir haben noch 100 Mitglieder, die vielleicht nur einmal im Monat zum Training kommen. Aber die sind wichtig. Die sind wichtig. Die finanzieren das. Und so ist es im Verein, so ist es im Verband, ja, und überall. Aber das Problem ist, dass der gemeinnützige Verein, so wie wir ihn kennen, so wie wir mit groß geworden sind, dass wir uns zweimal im Jahr treffen und das Vereinsheim sauber machen oder dass wir das Vereinsheim streichen oder gucken, ob alle Fliesen in der Dusche noch dran sind oder sowas passiert doch nicht mehr.
Ja, das gibt's nicht mehr. Das stirbt mehr und mehr aus, weil alle nur noch an sich denken, ne? Aber um nochmal sozusagen das Thema mit dem Material aufzugreifen, meinst du nicht, dass das wäre sozusagen, wenn der Triathlon-Verband irgendwo hier die deutschen großen Radhersteller anschreiben würde und so, dass die keine Kooperation mit irgendwo, dass es einfach zu unattraktiv ist?
Ah, also warum sollen die das machen? Also warum? Das bringt doch überhaupt keine Werbung. Hast du schon mal einen Weltcup gesehen? Hast du schon mal, da sind null Zuschauer. Also es sei denn, du bist in Hamburg, aber die fahren da irgendwo alleine auf dem Parkplatz, machen ihre Kreise. Also für wen soll das gut sein, dass da Triathlon live das überträgt? Also dass da dann eine Firma wie Canyon oder wie auch immer die großen Firmen alle heißen, sagt, okay, hier, so ein Verband, den kompletten Nationalkader. So, dann brauchst ja drei Räder pro Jahr. Eins, mit dem du trainierst, zwei für einen Wettkampf, eins geht definitiv kaputt, weil du stürzt, ja, bei diesen ganzen Windschattenrennen, und eins, mit dem du dann eventuell noch durchkommst übers Jahr. Also das heißt, jeder Athlet bräuchte drei Räder. So, jetzt kosten die Räder mittlerweile wahrscheinlich 9.000, 10.000 Euro. Wer soll denn das machen? Also, das glaube ich nicht. Ja. Und ich glaube, die Gemeinnützigkeit, also so nur nochmal, ich bin ja auch, also ich bin ein totales Vereinskind, ja. Ich bin, glaube ich, dieses Jahr das erste Mal ohne Verein. Seit meinem 12. Lebensjahr bin ich eigentlich in irgendwelchen Vereinen und ich bin immer aktiv gewesen, entweder im Vorstand oder bin halt immer bei den Triathlon-Wettkämpfen abgeholfen oder wenn die sagen, hier, wir machen einen Kuchenverkauf für die Jugendabteilung, ich habe immer, ne, so, weil ich das lebe. Aber dieses Leben, das stirbt aus. Ich habe als Vorstandsmitglied in Berlin ist es so, dass du bei den Bäderbetrieben umsonst schwimmen darfst als Verein. Wir zahlen kein, also du zahlst noch nicht mal was, sondern die Bäderbetriebe stellen es dem Verein zur Verfügung. Dafür musst du halt auf diese Sitzungen im Jahr, du musst einen Antrag stellen und, und. Und das Einzige, was die Bäderbetriebe sagen, ist, ihr müsst einmal die Woche Einlasskontrolle machen für eine Stunde, nur für die Vereine, also weil die Vereine meistens einen extra Eingang haben. Da müsst ihr kontrollieren, dass da auch wirklich nur Leute reinkommen, die Vereinsmitglied sind. Eine Stunde pro Verein, pro Woche. Und ihr müsst einmal sauber machen, die Duschen oder so, abspritzen. Wo ich jetzt sage, ist jetzt auch nicht schlimm. Jetzt schreibst du als Vorstand deine Mitglieder an und sagst, passt auf, wir sind 70 Mitglieder, das Jahr hat 52 Wochen. Davon sind ein paar Wochen Ferien. Wir brauchen 40 Mal Einlasskontrolle. Bei 70 Mitgliedern noch nicht, also ja, also wenn jeder von den aktiven Mitgliedern sagt, einmal im Jahr stellt er sich für eine Stunde dahin. Bitte tragt euch in diese Doodle-Liste ein. Was passiert? Nichts. Schreibst du nochmal, hey, passt mal auf. Also es wird jetzt dringend, nächste Woche fängt das Training an. Wir bräuchten da jetzt mal jemanden, der da Einlasskontrolle macht. Nichts. Dann kommen so E-Mails wie, können wir da nicht einen Studenten hinsetzen? Ich bezahle den auch. Wo ich sage, ja, na klar. Na klar, der Verein hat Geld. Wir könnten jemanden da hinstellen. Aber die Gemeinnützigkeit ist doch, der Verein lebt davon, dass du deine Zeit dem Verein zur Verfügung stellst, damit sowas, das ist doch Gemeinnützigkeit.
Ja,
Ja.
darum geht's, ne? Und dann sozusagen, wenn du keinen stellen kannst, dann heißt nachher, okay, dann kriegst du halt keine Schwimmzeit und dann musst du dich rechtfertigen, warum gibt's keine Schwimmzeit, ne? So, und das ist einfach, ja.
Und das finde ich, ist eine traurige Entwicklung. Ich verstehe das natürlich, wir haben alle keine Zeit und so. Und eventuell müssen die Vereine umdenken und sagen, okay, dann machen wir das jetzt kommerziell. Wir geben die Gemeinnützigkeit ab, dafür kosten wir nicht 100 Euro im Jahr, sondern 1000 Euro im Jahr. Und wir kaufen uns richtig gute Trainer ein und wir kaufen uns Leute ein, die die Einlasskontrolle machen. Vielleicht ist das ein Weg, um die Sache zu retten, aber dann sind wir ein reiner Dienstleister. Und dann fangen an, die Mitglieder Ansprüche zu stellen und zu sagen, ja, wieso warten die nicht auf die Sitzung für den Bäderbetrieb? Ne, ich hätte jetzt hier gern drei Schwimmzeiten die Woche und ich hätte gern einmal Lauftraining in der Woche und bitte macht das bei mir um die Ecke und nicht da irgendwie am anderen Ende von Berlin. So, und da finde ich so, ah, das finde ich halt echt schade. Und genau das Gleiche passiert halt bei den Wettkämpfen. Ja, die lokalen Wettkämpfe, die sterben alle aus. Die werden alle aussterben. Es wird keiner überleben, weil sie sich das nicht mehr leisten können. Die dürfen ja keinen Gewinn machen. Das heißt, die machen das nur aus Spaß und Freude. Die sagen, hey, passt auf, wir organisieren hier einen Wettkampf mit 500 bis 800 Startern und wir gehen damit null raus. Also da opfern sich zwei, meistens aus dem Vorstand und sagen, hey, wir rocken dieses Ding. Wir stellen alle Anträge 2 Jahre im Voraus. Wir drucken Medaillen, wir bestellen T-Shirts und wir machen und tun und wir gehen zu der Polizei, ständig diese Sitzungen, was sperren wir ab, was nicht und wie viele Leute. Und wir brauchen, und so eine Veranstaltung braucht wahrscheinlich im Berliner Raum, würde ich mal schätzen, 200 freiwillige Helfer.
Ja.
Würde ich nur schätzen, so ein normaler Triathlon, 200 freiwillige Helfer. Also korrigiert mich gerne, ich habe keine Ahnung, ich habe bisher immer nur geholfen, habe da nie nachgefragt, aber so, dann kriegst du nicht mehr. Jetzt weißt du aber als Veranstalter, naja, das Ding ist gerade so auf Null. Wenn ich jetzt im September einen Wettkampf organisiere, dann muss ich spätestens im Februar 500 Meldungen haben, sonst bin ich nicht gedeckelt. So, das ist ja das, was passiert, weil alle jetzt durch Corona so eine Angst haben, dass die Wettkämpfe abgesagt werden, melden die sich nicht mehr rechtzeitig an. Früher hattest du schon ein Jahr vorher die Anmeldungen und konntest mit der Teilnehmerzahl rechnen und konntest dann auch 800 Medaillen bestellen, hast einen anderen Preis bekommen. Heute weißt du bis Februar nicht, was los ist. Und dann sagst du irgendwann, okay, ich gebe mir selbst eine Deadline. Wenn bis Ende März nicht mindestens 500 Starter gemeldet haben, muss ich das Ding absagen, weil sonst mache ich Minus. Und das kann ich mir als Verein ja nicht leisten. So. Und das passiert nicht. Die Leute melden sich nicht mehr an. Und dann hast du halt ja, nur 400 Meldungen und sagst ab. Ja? Oder du sagst, naja, bis Ende März brauche ich mindestens 150 Zusagen von den freiwilligen Helfern. Und dann sagen dir 30 aus dem Verein zu und mehr nicht. Dann fragst du rum in den anderen Vereinen, hey, könnt ihr uns unterstützen? Na, ist ja eine Berliner Veranstaltung. Können wir da was machen? Ja, was kriegen wir denn dafür? Kriegen wir einen Freiplatz? Nee, kriegst keinen Freiplatz. Du würdest es machen, damit die Veranstaltung stattfindet. Oh nee. Nee, ich will ja selber starten oder auch nee, den ganzen Tag da rumstehen, mache ich nicht.
Ja, es fehlt so ein bisschen an dieser Selbstlosigkeit, ne? Dieses Geben und Nehmen ist das immer. Das ist ja auch, wie gesagt, das, warum halt dieser Podcast hier stattfindet, ne? Ich lerne neue Leute kennen, ich lerne Stories kennen und biete halt im Gegenzug Leuten eine Plattform, wo sie halt ihre Geschichte erzählen können, ne? So, das ist halt einfach dieser Community-Gedanke. Und das mit diesen Triathlon-Veranstaltungen, die Leute melden sich nicht mehr an, die Leute sagen kurz vorher wieder ab und deswegen muss eine Veranstaltung grundsätzlich ganz abgesagt werden, ist mir dies Jahr tatsächlich auch schon passiert. War zu Ostern, wollte ich auch an einem Duathlon teilnehmen und ich wollte mich 10 Tage vorher anmelden. Die Meldeschluss war 3 Tage vor dem Wettkampf und 10 Tage vorher schon abgesagt, weil sich bloß 13 Leute angemeldet hatten. So und dann, das ist aber auch der Punkt, wo ich mich wieder frage, du siehst überall die Leute Radfahren, laufen, schwimmen, sie trainieren alle wie die Weltmeister, aber zu diesen lokalen Veranstaltungen kommt kein Schwein mehr. Frage ich mich, liegt es jetzt A daran, dass sie halt alle ihren Trainingsplan verfolgen, weil sie sich für die 73 WM qualifizieren wollen, weil sie nach Hawaii wollen oder sonst irgendwas? Oder liegt es vielleicht auch daran, dass die Leute durch Corona so ein bisschen bequem geworden sind, ne? Dass sie die Wochenenden anders planen. So unter der Woche machen sie halt ihren Sport, weil sie es brauchen, um sich fit zu halten. Aber am Wochenende wird dann irgendwie anders geplant. Da wird mit der Familie ans Meer gefahren oder Tagesausflug in Kletterwald oder sonst irgendwas. So, dass da so ein bisschen diese Wettkampfbequemlichkeit gekommen ist irgendwo. Kann ich mir nicht erklären. Hast du da eine Idee? Wie ist das bei euch in Berlin?
Ja, also ich beobachte Ähnliches. Also erstmal würde ich sagen, ist natürlich die Sache, die Ironman gemacht hat dazu geführt, meiner Meinung nach, also wenn hier Trainerkollegen zuhören, bitte ruft mich an, nehmt mit mir Kontakt auf, ob es euch genauso geht. Aber ich merke, dass meinen Athleten und Athletinnen die Ziele schwinden, weil Hawaii ist nicht mehr Hawaii. Und dadurch schwinden deren Träume und die müssen sich umorientieren. Und die Umorientierung findet jetzt so ein bisschen statt in Richtung Spaßwettkämpfe oder Erlebniswettkämpfe. Also es muss dann irgendwie ein Triathlon sein mit einem Mountainbike oder es muss ein Triathlon sein mit 20.000 Höhenmeter oder in der Antarktis oder irgendwie, wo man sich verkleiden muss oder mit alten Rädern fahren muss oder so. Also und für diese Art von Erlebnistriathlons brauchen die keinen Trainer mehr, weil da geht es ums Erlebnis, was ich ja grundsätzlich gut finde. Ja, und dadurch verliere ich auch meine Athleten und Athletinnen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, warte mal, das ist ja so ein bisschen, also Ironman hat eigentlich meinen Job so ein bisschen kaputt gemacht. Ja, die haben mich so ein bisschen, ja, haben mich Athleten und dadurch natürlich Geld gekostet. Wo ich sage, da kann ich jetzt nicht zu Ironman gehen und sagen, warte mal, wenn ihr hier eure Marke kaputt macht, habe ich keinen Job mehr. Ich habe drei Kinder, ich würde die gerne ernähren. Und dann sagen die, ja, ist mir egal. Also das passiert und mir ist noch nicht sozusagen eingefallen, wie ich die abholen kann, die Athleten, weil es ja nicht mehr um Bestzeiten geht. Ja, ein Trainer, also ich als Sportwissenschaftler, als Analytiker, ich bin ja total darauf bedacht, das Beste aus jemandem zu machen, was möglich ist. Also ich sage, pass auf, Lukas, ich mache aus dir den besten Lukas, den es an diesem Tag gibt. Da bin ich gut drin. So, das kann ich. Aber du kommst ja nicht zu mir und sagst, ey, Marcel, mach mal aus mir den lustigsten Lukas und den erlebnisreichsten Lukas, den ich an dem Tag brauche. Ja? Wo ich sage, wow, da braucht man jetzt nicht so viel Trainingswissenschaft, sondern du bräuchtest da, weiß ich nicht, vielleicht gute Tabletten vorher, ja? Die dich irgendwie lustig machen oder so. Oder du rauchst einen Joint vorher. Ja? Darf man natürlich nicht, aber. Ja. Ja, also, wo ich sage, ja, das geht so ein bisschen, das merke ich, wenn ich jetzt mal nur wirtschaftlich an die Sache rangehe. Und was du meintest, ist, was aber schon immer so ist, je erfahrener du wirst, desto höher sind ja deine Ziele. Und diesen Zielen unterwirfst du alle anderen Tage und damit auch die Wettkampftage. Und du hast immer, je länger jemand beim Triathlon dabei ist, desto weniger Wettkämpfe im Jahr macht er. Und ich sage immer wieder zu meinen Leuten, hey, denkt an die lokalen Sachen, denkt an die Sachen, die Spaß machen, fahrt da mit eurem Trainingsrad hin, mit einem Rucksack, 50 Kilometer hin, Rucksack auspacken, Wechselzone einrichten, Wettkampf machen, mit dem Fahrrad zurückfahren. Das passiert alles nicht mehr. Die sagen, nein, ich brauche die Quali bei den 73 hier, dann mache ich die 73 WM. Und ich brauche eine Quali Langstrecke so und dann mache ich WM Langstrecke da. So, und mehr machen die nicht mehr. Und das ist ein bisschen schade, ja, weil ich weiß noch, unsere Anfänge war so, wo gibt es am Wochenende einen Wettkampf? Und wir fahren da alle hin, entweder mit dem Zug oder mit dem Fahrrad, machen den Wettkampf, essen eine Wurst, danach Siegerehrung und dann geht's, und was machen wir dann? Und dann fahren wir noch über einen Umweg wieder nach Hause nach Berlin. Und es ist völlig egal, wer gewonnen hat. Hauptsache, wir hatten da irgendwie Spaß. Und das, finde ich, geht mit den Jahren so ein bisschen verloren. Ich kann es natürlich aus trainingswissenschaftlicher Sicht verstehen, aber ich sage auch immer wieder, hey, man kann alles integrieren. Da machen wir halt kein GA2-Training oder keine EB-Fahrten auf dem Fahrrad, sondern dann fährst du halt zu dem Wettkampf. Aber unterstützt die lokalen Veranstaltungen. Es gab früher in Berlin einen Berlin-Brandenburgischen Laufkalender, der war fast so dick wie ein Lexikon. Das kannst du jetzt auf dem Flugblatt schreiben. Es gibt überhaupt keine Laufwettkämpfe mehr. Der ganze Winter war voll mit irgendwelchen Laufserien in Berlin-Brandenburg. Hast du alles nicht mehr. Wo hast du jetzt noch Laufwettkämpfe? Durch irgendeinen Park. Das gibt es doch fast nicht mehr.
Ja, das ist ja überall so, sozusagen. Und dann, was ich dann halt immer noch trauriger finde, ist sozusagen, du hast sowieso schon diese wenigen Wettkämpfe. Und dann hast du halt auf den gleichen Tag zwei Wettkämpfe, ne? Und dann, dass dann die Veranstalter nicht untereinander miteinander reden, pass auf, wollen wir uns nicht abwechseln? Das eine Jahr mache ich auf dem Tag, das andere Jahr du auf dem Tag und dann wechseln wir uns irgendwie ab, weil, letzten Endes wirst du immer zu dem Wettkampf nachher gehen, wo das attraktivere Startfeld ist, ne? So ist einfach so, weil du willst ja nicht da irgendwie, ich sag mal, bei rund um die Mülltonne interessiert kein Schwein, ne? Am besten hast du da irgendwie, weiß ich, die Stärksten aus dem Landesverband irgendwo, gegen die du antreten kannst oder so. Das
Ja, es sei denn, du bist bei Instagram, dann fährst du zu dem Rundum Baum und gewinnst das und
ja.
schreibst dann bei Instagram, du hast einen Triathlon gewonnen.
Ja,
Gibt's die andere
gibt's.
Seite, ja. Da gibt es ja auch welche, die sich dann ausgerechnet die Wettkämpfe aussuchen, wo halt keine Konkurrenz ist. Und
Ja,
dann Weltmeister in der AK Schnickschnack werden, bei Sturm und Regen, weil nur sechs mitgemacht haben und nur drei im Ziel waren.
oder der jüngste 73-Weltmeister werden wollen und dann Challenge Gran Canaria gewonnen haben und dann in so einem Nebensatz ganz zum Ende kommt, ach ja, es war die Altersklasse übrigens so, ne? Das sind halt so. ich
Ja, es
fand.
ist ja auch okay. Ich meine, es ist ja auch eine Präsentierfläche Instagram und man würde ja bei Instagram und Facebook ja niemals posten, ey, ich habe übrigens heute Kopfschmerzen und mir geht es nicht gut und guck mal, ich kriege einen dicken Pickel auf der Stirn. So, es macht ja keiner.
Ja,
Ja, es
weil es ist sozusagen, das würde ich mir auch wünschen, wenn halt nicht nur diese Sahnetage da präsentiert werden, sondern halt auch mal das, wenn es halt schlecht läuft, ne? Weil das ist halt, Triathlon ist halt diese Community, die Familie. Und der Familie erzählt man halt auch, wenn es mal halt nicht gut war, ne? Oder dieses Ausreden suchen, warum lief es dann nicht, weil mich eine Wespe gestochen hat oder weil ich meine Ernährung nicht getestet habe. So, ich meine, das würde dir jeder Trainer sagen, teste deine Ernährung im Vorfeld, ne? Und das wirst du ganz genau wissen, dass halt Ernährung testen ist nicht, ich mache jetzt hier 10 Kilometer lockeren Koppellauf und nehme mal ein Gel und das Gel hat mir geschmeckt, die Sorte ist gut, ich kaufe jetzt noch 30 Stück davon oder so. Das ist halt nicht testen, ne, sondern.
Ja. Aber Lukas, wir müssen irgendwie jetzt mal ins Positive. Also jetzt haben wir uns erstmal in Rage geredet und erstmal gesagt, was alles schlecht ist, aber wir müssen jetzt mal die Kurve kriegen, weil wir brauchen ja eine positive Botschaft für unsere Hörer und Hörerinnen. Also, woran glauben wir? Was wird passieren?
Also ich glaube tatsächlich, dass nochmal so ein positiver Knick kommt, ne? Gerade weil ja jetzt die Leute teilweise, das ist zumindest meine Wahrnehmung, gar nicht mehr so, ich sag mal, jedes Wochenende diesen Wettkampf machen wollen, dass sie tatsächlich mehr Zeit haben. Und wenn man denen das vernünftig verklickert, warum sie denn trotzdem zu diesem Wettkampf fahren sollten und sie müssen ja nicht dran teilnehmen, sondern sie könnten ja auch an der Strecke stehen und Wasserbecher verteilen, dass da wieder so ein kleiner Boom kommt, beziehungsweise was vielleicht auch mal cleverer wäre, klar haben wir jetzt hier mit 16 Bundesländern auch 16 Verbände, ne? Wenn die
Ja, und was, ja.
Verbände untereinander mal kommunizieren würden.
Nein, wo denkst du hin?
So, also ich meine, ich bin jetzt froh, wir haben jetzt bei uns im Verein ein Startrecht für die Liga in Schleswig-Holstein bekommen, für die Landesliga, können da starten, wir wollen uns für die Regionalliga qualifizieren. Das ist halt auch das, ne, dass du sozusagen als Verein von einem anderen Landesverband in deren Landesliga geduldet wirst, weil einfach dein Verband zu klein ist für eine eigene Liga. So, das ist so das, wo ich glaube, wenn sich sowas in den Verein rumspricht, dass es wieder einen Ligabetrieb gibt, dass das bergauf geht, dass da das, was wir vor 4 Jahren hatten, vor Corona, dieses Leben halt, ne, Leben und Leben lassen, dass du halt zum Wettkampf hinfährst und dass du auch null Problem hast, einfach als Betreuer mit hinzufahren, ne, weil das kommt ja auch immer dazu.
Ja, also das finde ich auch. Ja. Es ist natürlich schwer, sowas von außen in die Leute reinzukriegen, wenn die Leute so nicht funktionieren. Ja, und es ist ja, ich sag mal, nicht nur ein Gesellschaft, also anders, es ist ja nicht ein sportliches Problem als Triathleten, sondern es ist ja momentan ein gesellschaftliches Problem. Ne? Also wer hilft denn noch anderen Leuten über die Straße? Wer hält denn beim Autofahren noch an, weil er sieht, dass irgendwie eine Oma an der Seite steht und irgendwie vielleicht hilfsbedürftig ist und über die Straße? Ja? Wer fragt denn noch den Obdachlosen, der auf der Straße sitzt, warum er obdachlos ist? Da würden wir jetzt vom Hundertstel ins Tausendstel kommen und ich will ja auch gar nicht schwarz malen, ja. Also ich bin totaler Optimist und ich glaube grundsätzlich immer an das Gute im Menschen und dass jeder Mensch die Sachen, die er macht, aus einer positiven Motivation heraus macht. Aber ich beobachte schon, fahr doch mal momentan Auto. Also wer ist denn da noch freundlich im Auto? Wer ist denn, ganz ehrlich, wer ist denn noch freundlich? Rechts vor links oder wenn man sieht, dass die Kreuzung, dass es eigentlich schlauer wäre. Wir stehen jetzt hier zu dritt an einer Rechts-vor-Links-Kreuzung und eigentlich wäre es schlauer, wenn der links steht, als erster fährt. Das findet doch in Deutschland nicht mehr statt. Da fährt natürlich der los, der sagt, nein, rechts vor links, ich stehe hier ganz rechts, ich darf als erster fahren. Ob da jetzt Platz ist oder nicht oder ob das die anderen behindert und wir dadurch gar nicht weiterkommen, interessiert nicht. Ich habe recht, ich fahre. Ich sage, mein Gott, denkt doch mal, also links abbiegen in Deutschland. Ich sage, hallo, ihr seid doch nicht auf der Welt. Fahr doch dein Auto so auf die Kreuzung, dass wir, die dahinter sind, alle an dir vorbeikommen. Nein, man muss sich so auf die Kreuzung stellen, dass die Leute nicht vorbeikommen. Weil man will ja links abbiegen. Man kann ja nichts dafür. Ich sage, ja, aber es wäre doch überhaupt nicht schlimm gewesen, so ein bisschen einzuscheren, dass man halt nicht so quer auf der Kreuzung steht. Und das sind so Sachen, das ist ein gesellschaftliches Problem. Und da kommen wir vom Hundertstel ins Tausendstel. Aber Ich glaube nicht, dass es unbedingt was mit der Sportart Triathlon zu tun hat. Ja? Aber ich glaube schon, und das ist aber, das kannst du in jeder Sportart beobachten, die mal neu war, dass du am Anfang diese Cowboys hast, die irgendwie ausprobieren und irgendwie so eine Community sind, ja. Also CrossFit ist es jetzt. Wahrscheinlich war es Klettern und Bouldern vor 10 Jahren. Und vor 30 Jahren war es halt Triathlon. Und da hast du am Anfang diese Cowboys gehabt, ja, die irgendwie sich die Beine rasiert haben. Also ich gehöre ja auch dazu. Und dann ins Trainingslager gefahren sind und einfach irgendwas gemacht haben. Und entweder kamen wir wieder und waren besser oder wir kamen wieder und waren krank und waren halt nicht besser. Ja, aber wir haben es probiert. Und wir fanden es trotzdem irgendwie jeden Tag ins Gesicht zu schlagen im Trainingslager und dann festzustellen, es hat gar nichts gebracht. Wir sind einfach nur tot wiedergekommen, weil wir unbedingt, weiß ich nicht, 1400 Kilometer in der Woche fahren wollten. So. Das war halt irgendwie, Hellriegel hat es gemacht, also machen wir das auch. Ob das jetzt, ob wir dafür geschaffen waren oder nicht, spielte gar keine Rolle. Wir haben es probiert. So. Und, ne, und wir sind auch zum Wettkampf gefahren und haben halt irgendwie Sachen ausprobiert. Ja? Einen neuen Lenker ausprobiert oder also und eine andere, wir haben ein anderes Tapering ausprobiert, wir haben eine andere Wettkampfvorbelastung ausprobiert. Das sind alles so Sachen, das dulden die Athleten von heute alle nicht mehr. Die sagen, nee, ich habe keine Zeit, ich mache das so ein bisschen neben meinem Job und neben meiner Familie, das muss alles passen und es muss immer der perfekte Wettkampf sein. Ich sage, ja, natürlich als Trainer, ich kann dich auf einen Wettkampf gut vorbereiten, aber schlussendlich ist es auch ein bisschen Glück und ist es tagesformabhängig. Manchmal steht man auf und dann ist halt einfach alles scheiße und dann kannst du diesen Wettkampf auch nicht performen. Ja, so. Ne? Oder du hast was Schlechtes gegessen oder was auch immer. Also es passieren immer Dinge. Ja? Da sind die Leute, finde ich, nicht mehr bereit und man kriegt dann gerade als Trainer relativ schnell zu hören, naja, weil das Training nicht gepasst hat. Ich sage, nee, das Training war super, aber wenn du natürlich nebenbei noch eine Doktorarbeit schreibst und dein Kopf irgendwie eigentlich ganz woanders ist, dann ist dein Kopf auch nicht bereit, jetzt zu performen. Oder wenn du gerade Vater wirst und eventuell zu Hause deine Frau gerade ein Kind bekommt, na, dann ist vielleicht nicht der richtige Moment, ja, aber ist, ja, beobachte ich halt so ein bisschen und ich finde, so grundsätzlich geht der Spaß so ein bisschen bei den Veranstaltungen. Ne? Den würde ich mir wünschen. Ja, also wenn wir jetzt eine Botschaft an die Leute rausgeben wollen, dann würde ich sagen, hey, fang doch mal wieder an, die Dinge als Erlebnis, also erlebnisorientiert zu sehen und nicht ergebnisorientiert. Die Ergebnisse sind völlig egal. Mach doch mal einen Wettkampf ohne Uhr, ohne Tacho, und im Idealfall, weiß ich nicht, ohne dass ihr von den ersten drei wertet.
Ja, oder vielleicht auch sozusagen, dass das Triathlon wieder dahin wird, dass du halt einfach Freunde triffst, ne? Also sozusagen, es war ja dann, du hast teilweise die Leute über 3 Wochen nicht gesehen, weil jeder sich da auf seinen Wettkampf vorbereitet hat, und dann hast du dich einfach beim Wettkampf getroffen, ne? Und hast dich halt ausgetauscht, so dass der Community-Gedanke, der sollte auf jeden Fall wiederkommen. Und wie du halt auch sagst, du musst ja nicht jeden Wettkampf mit 110% machen, sondern du kannst ja auch einfach den Wettkampf mal machen, damit du halt, weiß ich, dein Wechseltraining kannst du halt in so einem Wettkampf auch super gut machen, ne? Dann machst du halt mit 80% Leistung, aber
Ja,
sagst
ist doch
halt.
völlig okay. Ist doch völlig okay. Es ist ja auch, ich sag ja auch, du musst ja nur mit dir selbst im Reinen sein. Also selbst ich, der ja früher, ich sag jetzt mal, ohne da irgendwie mich abheben zu wollen, aber der relativ schnell war und auch lokale Rennen gewonnen hat. Ja, und natürlich auch dann, ich sag mal, immer weiter im Nationalkader war und irgendwie da die Triathlon-Wettkämpfe, die Langstrecken als Profi versucht hat zu bestreiten, auch wenn ich da jetzt nicht ganz vorne dabei war. Ich mache ja immer noch Triathlons und bin natürlich lange nicht mehr so gut. Ja? Bin jetzt 15 Kilo schwerer. Damals habe ich 30 bis 40 Stunden in der Woche trainiert. Jetzt trainiere ich 4 Stunden, wenn es hochkommt. Und natürlich kann ich diese Leistungen nicht mehr abrufen. Und ich komme ins Ziel und bin glücklich. Und dann haben eher die anderen Leute damit ein Problem, weil die sagen, Marcel, früher hättest du das Ding gewonnen, was ist denn los? Und ich sage, gar nichts ist los. Früher habe ich trainiert, heute nicht. Ja, aber es macht so trotzdem Spaß. Ja, ich liebe diese drei Sportarten und ich mache die immer noch gerne und an der frischen Luft und mit Freunden. Und ja, jetzt bin ich halt nicht mehr unter den ersten 10, sondern komme halt irgendwie in den ersten 100 ins Ziel. Aber das ist doch völlig egal. Es ist doch trotzdem die Sportarten, die ich mir ausgesucht habe. Ist doch meine Freizeitgestaltung. Und da würde ich halt gerne die Leute wieder, ja, daran erinnern, dass ihr das alle macht, weil es euch Spaß macht. Und fahrt hin und von mir aus macht es wieder so wie früher mit Zelt und sagt, hey, alle 3 Wochen, ich habe zum Beispiel, ich war lange verletzt und hab ja 3 Kinder jetzt und habe dann gesagt, so, ich fange jetzt mal wieder an mit Triathlon und ich mache ein Jahr lang die Triathlons, die ich in meinem allerersten Jahr gemacht habe. Gibt es natürlich viele nicht mehr, aber dann habe ich so ein paar rausgesucht und dachte, ich mache so ein Back to the Roots, ja. Und war dann lustigerweise beim Uni-Triathlon in Magdeburg. So, den gibt es schon gefühlt 40 Jahre wahrscheinlich oder so. Und den hat halt die Uni in Magdeburg organisiert, den auf dem Mittwochabend. Das ist immer eine lustige Sache. Von Berlin fährst du 1,5 Stunden hin, 18:30 ist Start, machst da den Wettkampf und dann fährst du wieder nach Hause. Und das Lustige war, dass original die gleichen oder dieselben Leute da waren, die halt vor 30 Jahren, als ich den Wettkampf schon gemacht habe, ja, aus Magdeburg, wo ich sage, wie, ihr macht das Ding auch noch mit? Und die haben gesagt, ja, es ist so wie unsere Tradition, wir machen das jedes Jahr, wäre natürlich jedes Jahr schlechter, aber es ist halt immer noch lustig. Und dann habe ich halt diese ganzen alten Magdeburger Freunde, die ich halt von damals, ne, noch kannte, gesehen und dachte mir, ja, eigentlich haben sie recht. Warum nicht, ja? Also warum nicht so ein Uni-Triathlon unterstützen und das halt feiern, ja? Und
Ja.
das würde ich halt gerne den Leuten mit auf den Weg geben und sagen, hey, fangt mal wieder an, die Dinge zu erleben, ja? Und nicht irgendwie jetzt, weiß ich nicht, das
Ja,
Rad muss
es
noch ein Kilo
ist.
leichter sein und jetzt ich muss.
Genau, es geht halt nicht immer nur um die reinen Zahlen, wie schnell bist du, sondern man lernt ja beim Triathlon auch Freunde fürs Leben kennen, ne? Sozusagen diese Kontaktpflege. Und ich wollte das vorhin gerade sagen, du hast das vorhin gesagt, man muss ja sozusagen an sich denken, dass man das für sich macht. Das ist halt, klar, haben wir vorhin gesagt, jeder denkt nur noch an sich und will da sein Triathlon machen, aber das ist ja jetzt dieses andere an sich denken, ne? Dass man sich sozusagen was Gutes tut und eigentlich kann man ja nachher auch stolz sein, wenn du halt eine olympische Distanz geschafft hast, ne? Ich meine, muss man sich ja dann auch vor Augen führen. Das sind halt 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Rad und 10 Kilometer Laufen. So klar, wenn man jung ist, Leistungssportler, dann ist das so, ne? Macht man nebenbei, aber gerade so der Breitensportler, der da auch seine 40 Stunden die Woche arbeitet und 8 Stunden trainiert, der kann doch dann stolz sein. Da ist doch egal, wie lange er braucht, ne? Hauptsache, er macht es. Und das ist nämlich auch noch was mir aufgefallen ist. Wie gesagt, du siehst halt, die Leute trainieren, 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 aber sie trauen sich halt nicht zu Wettkämpfen, ne? Weil sie halt denken, sie sind nicht gut genug. Aber eigentlich, wenn du trainierst, ist es doch egal, wie gut du bist, ne? Du bist gut genug, dass du sagst für dich, du machst das. So, da ist
Das
mir
ist,
aber.
ja, es ist schwierig. Es ist schwierig, es ist ein schwieriges Feld, weil das ist natürlich jeder Triathlet oder Triathletin, das sind ja alles so Einzelkämpfer. Und es ist natürlich auch, das ist die Sache, mit der sie sich präsentieren und über die sie sich selber bestimmen. Und es ist natürlich schwer, dann zu sagen, und jetzt macht es doch mal aus Spaß. Das ist ja deren Möglichkeit, nach außen zu treten. Und ich kann es schon verstehen, dass sie grundsätzlich der Beste sein wollen, der sie sein können an dem Tag oder so. Aber du hast eben ganz gut beschrieben mit diesen Freundschaften, ja. Also das finde ich auch extrem wichtig, dass die Leute wieder anfangen zu sagen, hey, man denkt daran, wir machen jetzt immer im Mai die 300 Kilometer Mecklenburgische Seenplatte und wir machen jetzt immer Waren an der Müritz und wir machen immer den Burning Man, ja. Das sind unsere Wettkämpfe, da treffen wir uns und dann nehmt mal einen Tag Urlaub und dann gehen wir da abends noch alles schick essen, keine Ahnung. Oder wir zelten da auf dem Platz und dann kommt ja alle und man muss gar nicht mehr so groß drüber sprechen. So, und das ist dann Gesetz, dass man da hinfährt. Ja? Oder zum Beispiel den Rotsee-Triathlon. Also das ist so ein Triathlon-Wochenende. Samstag, glaube ich, Sprintdistanz, Sonntag Kurzdistanz auf diesem Riesenplatz da am Rotsee. Ein top organisierter Wettkampf. Man hat immer Spaß und alle können starten. Die Sprintdistanz starten Samstag, man feuert die an als Verein, ja, und dann Sonntag starten die Kurzstreckler, da können dann halt die Sprintdistanz oder die Volksdistanz gemacht haben, die anfeuern. Und es ist halt, und da wird im Ziel, da ist die ganze Stadt gefühlt und macht da, zerschneiden die Kiwis und präsentieren den Kuchen. Und es ist noch genauso wie früher. Und sowas kann man doch als Verein mal wieder anfangen zu leben. Aber versuchen wir jetzt als Verein zu sagen, hey, wir machen eine Vereinsfahrt. Wir fahren alle zum Rotsee-Triathlon. Dann melden zwei. Und du sagst, nee, wir würden schon einen Bus organisieren und dann alle mit Fahrrad in den Bus und wir würden da als Bus hinfahren, Freitag mit Zelt und wir kommen dann Sonntagabend zurück. Vielleicht, wenn du Glück hast, fünf Leute. Aber es ist doch keine Vereinsfahrt. Waren an der Müritz, sind wir mit 30 Leuten hingefahren. Wir haben den Zeltplatz fast gesprengt. Ja? So, und das haben wir halt jedes Jahr gemacht. Denn das war halt immer ein Gaudi, ja. Und da waren alle dabei, auch die, die nicht, auch wenn du mal nicht starten konntest, bist du halt mitgefahren, weil du das halt lustig fandst. So, und das, ja, dieser Community-Charakter, der geht so ein bisschen, den müssen wir mal wieder pushen. Ja, und ich meine, ganz ehrlich, mir ist das total egal, wer für welchen Verein startet. Mir ist es total egal. Wo ich auch immer sage, wenn die Leute dann aus meinem Verein wechseln in einen anderen Verein in Berlin, weil der irgendwie bessere Schwimmzeiten hat oder zu anderen Tagen oder einen anderen Schwimmtrainer oder Schwimmtrainerin, wo ich immer sage, kann ich alles verstehen. Ich sage, aber deswegen können wir doch weiterhin befreundet bleiben und wir können doch weiterhin gemeinsam zu den Wettkämpfen fahren. Mir ist es doch egal, ob da auf deinem Rücken irgendwie, weiß ich nicht, Verein X steht oder Verein Y. Du bist doch immer noch der Lukas für mich, mit dem ich
Ja, das.
gemeinsam fahre. Ja, aber dann ist so gleich so, nee, der wechselt ja den Verein, ne? Mit dem rede ich nicht mehr. Ich sage, was soll das? Warum fahren wir nicht gemeinsam in Trainingslager? Nein, da fährt jeder Berliner Verein, fährt mit drei Hansels da ins Trainingslager, mit fünf da. Und mit sechs dahin, wo ich sage, hey, hallo, können wir mal gemeinsam, wir haben doch alle zeitgleich Ferien. Also können wir mal alle Jugendlichen, die irgendwie mit Triathlon was zu tun haben, gemeinsam irgendwo hinschicken, damit die sich kennenlernen, damit die gemeinsam, weil die begegnen sich doch eh bei den Wettkämpfen. Warum dürfen die nicht gemeinsam trainieren? Ja, der hat das falsche Trikot an. Ich sage, das ist doch ein Schwachsinn. Ja, aber da ist ja dann der andere Schwimmtrainer. Wo ich sage, ja, und? Ist doch egal, bei wem der schwimmt. Ich so,
Ja.
ihr nehmt jetzt alle eure Trainer mit, ihr kriegt alle keine guten Konditionen bei den Reiseanbietern und jeder klüngelt da so rum und jeder Trainer muss sich einen Trainingsplan überlegen und jeder Trainer ist in diesen 2 Wochen voll involviert und hat gar nicht Ferien. Wo ich sagen könnte, hey, lasst uns mit 4 Vereinen fahren, mit 4 Trainern und jeder Trainer hat Urlaub, weil ich leite mal das Schwimmtraining. Und die anderen drei Trainer machen das Radtraining in verschiedenen Gruppen. Und dann leitet der andere Trainer das Schwimmtraining und ich gehe mal mit Fahrrad fahren. Und so hat jeder Trainer Entlastung und sagt, pass auf, dann brauche ich auch nicht so viel Geld für die 2 Wochen, weil es ist ja Urlaub. Und schon können wir die Preise runtergehen und ja, und die Reiseanbieter sagen, hey, pass mal auf, wenn ihr mit 40 Leuten kommt, na, dann kriegt ihr einen anderen Preis. Nein, da fahren fünf und da fahren sechs und da fahren. So, ich sage, ich verstehe es nicht, aber so ist
Ja,
Vereinsleben ja
bei
schon
euch
immer.
ist das ja auch nochmal extremer, ne? Also ihr habt ja sozusagen da, wenn man das jetzt mal auf die Fläche der Stadt sieht, habt ihr ja extrem viele Vereine. Da würde sich das ja noch viel mehr anbieten, ne? Ich meine, wenn wir jetzt gucken, hier bei uns in Mecklenburg, klar haben wir auch eine Vielzahl von Vereinen, aber wir sind halt über das gesamte Bundesland sozusagen verstreut, ne? Da ist das nachher nicht mehr ganz so einfach, weil, ne? Da hast du ja dann auch, klar, hast du irgendwo ein paar Dispute zwischen den Vereinen und so weiter, aber So von der Kommunikation ist halt viel schwieriger, wenn die Vereine 200, 300 Kilometer auseinander liegen, ne? Bei euch, du gehst wahrscheinlich so gefühlt 2 Kilometer und dann hast du die nächsten drei Triathlon-Vereine vor der Tür, so, ne? Das ist halt einfach das, wo man halt
Schwimmen
hin
ja auch alle
muss.
in den gleichen Hallen. Also die sehen sich ja sogar in einer Schwimmhalle. Ja.
Ja.
So. Ja.
Dass
Ich meine,
das.
mittlerweile mit dem Team Berlin, ne, das ist ja wirklich eine tolle Initiative mit dem Team Berlin. Das ist ja jetzt so vereinsübergreifend, wo so eine Renngemeinschaft aus mehreren Vereinen entstanden ist. Das finde ich ja schon super. Ja. Das machen die schon gut. Ja. Dass die jetzt sagen, okay, jetzt müsste noch der Schritt kommen, dass die sagen, okay, und jeder kann in jedem Verein mittrainieren. Also es gibt so eine Universalkarte und Eintrittskarte und dann kann der, weil dann hätten alle Athleten an jedem Tag eine Schwimmmöglichkeit. Weil darum geht's. Wer wird groß, also wer kommt nach vorne? Ja, die müssen halt 6-mal die Woche schwimmen, die ganzen Jugendlichen. Das können die aber nicht, weil jeder Verein, also korrigiert mich da gerne, aber jeder Verein hat eigentlich nur so 3, maximal 4 Schwimmzeiten. So, da kannst du aber nicht immer, weil du vielleicht zur Uni musst, weil du zur Schule musst, weil du arbeiten musst, weil du auf deine kleine Schwester aufpassen musst, was auch immer. Ja? Oder weil du mit deiner Freundin oder Freund ins Kino willst. So, also hast du eigentlich nur 3 Schwimmzeiten, aber es reicht nicht, wenn du nach vorne willst. Aber wenn du die Möglichkeit hättest, ja, dann gehe ich noch, montags gehe ich noch bei dem Verein mitschwimmen und mittwochs gehe ich da mitschwimmen. Das ist doch überhaupt nicht schlimm, die können doch alle mittrainieren. Das sind doch keine bösen Menschen, nur weil die in einem anderen Verein sind.
Ja, vor allem gerade wenn du sowieso diese
Aber
Startgemeinschaft
ich glaube,
hast,
das,
ne?
ja, genau. Ich glaube, das braucht noch ein paar Monde und dann kriegen wir das auch hin. Und ich glaube, wir haben die Leute heute ein bisschen wachgerüttelt. Also hoffe ich
Ja.
zumindest. Ne? Die Botschaft ist nochmal zusammengefasst: Habt wieder Spaß, lebt auch mal die Wettkämpfe ohne Ergebnis, ja, sondern als Erlebnis.
Naja.
Lebt wieder den Community-Gedanken, unterstützt die lokalen Wettkämpfe. Und was haben wir noch gesagt? Was muss noch raus an die Leute?
Ja, es muss halt
Alles.
nicht immer Iron Man sein, ne?
Genau. Ja. Das wäre auch mein Wunsch. Also ich bin damals schon selbst als Profi, ich hatte mich, glaube ich, 6-mal für Hawaii qualifiziert, bin nie hingefahren. Nie. Also als Profi habe ich mich nie qualifiziert, aber als Altersklassenathlet, ich glaube 5, vielleicht 5, 6 Mal. Und alle so, und nimmst das Ticket? Und ich, nee, kann ich mir gar nicht leisten. War damals schon ganz teuer. Und ich habe damals schon gesagt, ich mache lieber andere Wettkämpfe, also woanders auf der Welt, wo ich noch zusätzlich 3 Wochen Urlaub dranhängen kann oder so. Weiß ich nicht, Kanada, Neuseeland, Australien, gibt so viele schöne Wettkämpfe. Ja. Wildflower, also diese Mitteldistanz in Kalifornien, Wildflower damals, das war so ein großes Ziel, wo ich sage, ey, wenn ich irgendwann mal Mitteldistanz mache, dann fliege ich nach Kalifornien. Da wäre ich doch nicht auf die Idee gekommen, zu 73, das gab es ja damals noch nicht, aber wo ich mir dachte, ey, Wildflower, das ist so, da erzählen alle vom Unterhosen-Run am Tag vorher und dass da der Jürgen Zeck dann mit seinem Jeep vorfährt und mitmacht. Und Wolfgang Dietrich und so, das waren so die Triathlon-Urgesteine. Oder Rot, das war ganz klar. Ich war 94, war ich das erste Mal in Rot und es war sofort klar, ich starte definitiv irgendwann in Rot. Das war einfach so geflasht. Und diese Rennen, die es da gab, diese, wann war das? War das 97? Glaube ich, wo Luc van Lierde diesen Fabelrekord, vielleicht war es auch 98, 97, ich glaube 96 war Lothar Leder unter 8 Stunden und dann 97 Luc van Lierde mit 57. Ey, dieses Duell live zu erleben, wie der erstmal nach 46 Minuten da aus dem Wasser kommt und eine Zeitstrafe kriegt, die Neo zu früh auszieht und so ganz ruhig in der Wechselzone steht und sagt, okay, dann warte ich halt die 3 Minuten. Und alle so, wow, der Favorit, der Hawaii-Sieger und so, Zeitstrafe. Und dann haben die den interviewt, während er diese Zeitstrafe absteht. Und der so, aber es kommt doch gar keiner. Es kommt wirklich keiner. Der war halt einfach der schnellste Schwimmer Und der nächste, der kam, war, glaube ich, Lothar Leder mit 49 Minuten, also genau 3 Minuten später. Und mit dem ist er dann losgefahren. Wo ich auch dachte, so cool muss man erstmal sein. Und dann halt wirklich mit Lothar Leder Kopf an Kopf bis Kilometer 20 beim Laufen. Und Zeck und Hellriegel waren damals, ich glaube, nach dem Radfahren hatte Zeck vielleicht 20 Minuten und Hellriegel 14 Minuten oder so. Also die waren ewig weit weg. Und dann hat der bei Kilometer 20 musste Lothar Leder, glaube ich, Pipi oder so, irgendwas war. Und dann hat Lothar Leder gesagt, naja, er würde jetzt loslaufen. Und die sind damals aber schon im Viererschnitt gerannt. Also der Kurs auf 2,48, was damals schon sensationell schnell war. Und da hat Lothar Leder so abgewunken und gesagt, die Geschwindigkeit reicht ihm. Und dann ist Luc van Lierde losgelaufen und hat auf diesem letzten Halbmarathon noch 12 Minuten auf Zeck aufgeholt und hat den bei Kilometer 41 überholt, kurz vorm Ziel. Und Zeck macht das Rennen seines Lebens mit 7,51 und da überholt er den bei 41 und läuft die letzten 10 Kilometer, ich glaube, in 35 Minuten oder 36, also so utopisch schnell, und hatte dann eine Marathonzeit von 2,36. Und dann haben alle natürlich im Ziel dann Siegerehrung und so und die ganzen Interviews, dann haben die den gefragt, ob er denn selber damit gerechnet hat, so schnell zu laufen, weil damals war, wenn du ein richtig guter Läufer warst, bist du 2,50 gelaufen. Und der ist halt einfach 2,36 gelaufen. Und dann hat der gesagt, ja, er hat vorher mit gerechnet und ihm war klar, er kann 2,35 laufen. So. Hat dann dazu 2,36, ich glaube 7,50 mit Zeitstrafe. Das war schon. Also ich glaube, ich habe in den 8 Stunden, ich habe nichts getrunken in der Zeit. Ich bin da mit Fahrrad hin und her gefahren. Ich wollte die immer sehen. Und es war klar, das will ich auch erleben. Egal, ob jetzt in 8 Stunden oder in 10 Stunden, aber oder in 12. Aber ich muss das erleben, dieses Solarer Berg und alles. Und ich glaube, solche Wettkämpfe brauchen wir wieder, die so ein Mythos und jemanden flashen können. Und da fehlt es momentan. Also da gibt es Rot, ganz klar, ungeschlagen. Aber dann musst du auch schon ganz schön gucken, wo du einen Wettkampf findest, der dich flasht. Es gibt ganz viele tolle Wettkämpfe wahrscheinlich auf der Welt, aber wo gibt es denn noch so einen Wettkampf, der dich, wo du, ich sag mal, als Anfänger hinfährst und einfach 8 Stunden einen offenen Mund hast? Also würde ich sagen, also schreibt es gerne in die Kommentare oder mir eine E-Mail, welche Wettkämpfe es noch gibt. Aber ich würde sagen, in Deutschland rot. Und dann gibt es noch so Erlebniswettkämpfe, wenn man jetzt Kitzbühel nimmt oder diesen Allgäu-Tri oder so. Aber Hamburg, okay, wenn man da als Zuschauer wahrscheinlich in sechster Reihe steht, ist es auch, ist man auch geflasht. Aber das war schon klar, jeder ist in Rot. Also man hat ja jedes Jahr die gleichen Leute und man war klar, man trifft sich am Solarer Berg, man trifft sich am Kanal und dann trifft man sich im Ziel auf dem Radler.
Ja, Rot hat ja auch sozusagen diesen Mythos, das zelebriert halt einfach das ganze Dorf, ne, sozusagen. Und hier, wenn du jetzt guckst, irgendwo in Norddeutschland, Mitteldeutschland, die ganzen Wettkämpfe, so, da regt sich dann Opa Tom auf, weil er kann jetzt mit seinem Auto nicht rausfahren, weil die Straße mal für eine Stunde gesperrt ist, weil da die Sprintdistanz gerade ist und so, ne?
Ja, aber da sind wir wieder, weil das ist ein gesellschaftliches Problem ist, ne? Versuch mal in Berlin eine Straße zu sperren. Das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit. Ja. Wenn du nicht gerade der Berlin-Marathon bist, ja, dann kannst du da nichts mehr sperren für eine Veranstaltung. Du musst 2 Jahre im Voraus eine Veranstaltung anmelden. Wann weißt du denn 2 Jahre im Voraus, dass du so viele ja, ehrenamtliche Helfer hast für einen Wettkampf. 2 Jahre im Voraus musst du das bei den Ämtern anfangen zu genehmigen.
Ja, unmöglich, ne? Sozusagen, also.
Eine riesengroße Hürde. Also da sind dann halt so eine Wettkämpfe, wie es ja jetzt auch gab, diese Swimruns, ja, die dann einfach gesagt haben, hey, passt auf, wir laufen hier durch den Wald und über die Felsen, Und schwimmen macht ihr hier einfach da drüben. Und da drüben könnt ihr jetzt nicht richtig sehen, aber da ist irgendwo der Ausstieg. Schwimmt mal los und dann müsst ihr wieder ein bisschen laufen. Und dann so, die haben natürlich keine große, die müssen nichts sperren. Ja, die müssen nicht über eine Autobahn rüberfahren oder so, sondern die schwimmen da in irgendwelchen Seen und durch den Wald. Und sowas wird halt mehr und mehr zunehmen, weil da die Hürden nicht so groß sind. Ja. Und das sind auch tolle Wettkämpfe. Ja. Die sind jetzt auch dazugekommen. Ja. Also, ich glaube, sowas. Und ich meine, allein der Triathlon-Markt, wenn man so möchte, ja, der Wettkampfmarkt. Also, wie viele verschiedene Triathlons gibt es denn mittlerweile? Also, das kann man ja fast gar nicht mehr aufzählen. Und alle haben ihre eigene WM, eigene EM. Ne? Dann ist das, wo du nur mit Mountainbike starten darfst. Dann gibt es die, wo du mit Crossrad starten darfst. Dann gibt es die, wo du, weiß ich nicht, mit einem Kompass starten musst, weil die Laufstrecke nicht abgesperrt ist. Dann, weiß ich nicht, gibt es die, die einfach irgendwo den Berg hochgehen, ja, such dir den Weg selber. Dann gibt es, ja, die klassischen Sprint, Kurzstrecke, Mittelstrecke, Langstrecke. Dann gibt es aber auch noch die Mittelstrecke der ITU und die Langstrecke der ITU. Dann gibt es Swimrun, dann gibt es den Aquathlon, dann gibt es den Swim and Bike und also es gibt ja alle
Ja, du.
möglichen. Ja.
Also die Palette ist eigentlich da, dass jeder sich das rauspicken kann, was ihm gefällt. So, ne? Du musst es halt nur machen und du musst halt das, wofür du dann lebst, das musst du dann halt auch in die Tat umsetzen. Ne? Das nützt dir ja auch, wie gesagt, wieder nichts, wenn du halt da nur für dich deinen Sport machst, sondern du musst die Wettkämpfe, die Vereine irgendwie unterstützen, indem du halt dran teilnimmst.
Und deswegen, ne, geht wieder in die Vereine, unterstützt die Vereine, die Gemeinnützigkeit, lebt die Gemeinschaft. Ne, also unser Verein hat zum Beispiel dann die Spitzentruppe. Wir hatten einmal im Monat sogar Stammtisch in der Kneipe, wo wir uns angehört. Da war dann, hat der Wirt uns dann immer so einen Stammtisch, ja, Pokal hingestellt. Und dann war klar, wir treffen uns da und trinken da unsere Apfelschorle und unseren Milchkaffee oder auch mal was anderes. Aber da war immer klar, du musstest, also es gab ja damals noch nicht so viele Handys und WhatsApp und weiß ich nicht, sondern das war klar, der erste Montag nach dem Schwimmtraining ist Stammtisch. Da ist man hingegangen. Ja, und mal waren es halt 20 Leute und mal waren es nur vier, aber es war immer was los. Und selbst wenn man nicht beim Training war, war klar, ah, erster Montag, ich gehe auf jeden Fall ins GPO und da ist Stammtisch. Ja. Ja. Okay.
Gut,
Gut,
lassen
Lukas,
wir das.
müssen wir noch was sagen? Oder haben wir jetzt alle wachgerüttelt?
Ich glaube, können wir so stehen lassen. War auch, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Ich bedanke mich. Hat mir sehr viel
Ja.
Spaß gemacht.
Gerne, gerne.
Und ich habe vorhin rausgehört, ihr seid also Müritz-Triathlon-Gänger. Dann sehen wir uns da vielleicht dieses Jahr.
Ja, auf jeden Fall. Also ich werde wieder vor Ort sein. Ich habe da immer ein paar Athleten, die da mitmachen. Finde das Ding super. Also auch die Kombination mit Sprint und Mitteldistanz. Ich werde auch wieder beim Rotsee-Triathlon sein. In Rot sowieso. Da mache ich dieses Jahr sogar eine Staffel mit. Uiuiui.
Oh.
Ja, ich muss schwimmen. Ich muss schwimmen. Ich bin eingesprungen. Müsste langsam mal anfangen zu trainieren. Mein Neo wieder passt.
Aber mit dem Training sollte ja dann der Neo irgendwann sowieso von automatisch wieder passen, ne? Wenn
Ja.
sozusagen die Form kommt.
Ja, hoffen wir mal. Hoffen wir
Dann,
mal. Ja.
ich hoffe, wir sehen uns an der Müritz.
Ja, gerne.
Ich von meiner Seite sage ciao, ciao, liebe Hörerinnen und Hörer. Hoffe, hat euch Spaß gemacht. Und wir hören uns bei der nächsten Folge. Ciao, ciao.
Ciao.